Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. So, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut, wir müssen uns beeilen. Wir haben noch einen Termin. Wir müssen noch zu einer Choraufführung. So ein Mist, aber so ist es, wenn man hier nach Feierabend aufnimmt, also nach deinem Feierabend, nicht nach meinem. Ich habe ja gar keinen.
Ja, wir haben eben schon den Tipp bekommen, einfach in doppelter Geschwindigkeit zu sprechen und das Ganze dann verlangsamt wieder abzuspielen.
Ach so, meinte sie. Das haben wir überlegt. Genau, wir sollen einfach doppelt so schnell sprechen und dann haben wir ganz viel Content in ganz weniger Zeit erzeugt und dann können wir das alles langsam abspielen.
Es gibt ja Leute, die können das.
Ich nicht. Also zumindest nicht dauerhaft.
Ja.
Wer kann denn sowas?
Keine Ahnung, also das höre ich öfter mal, Leute, die wirklich ohne Punkt und Komma in einer rasenden Geschwindigkeit reden können.
Ja, also ohne Punkt und Komma kann ich auch, aber nicht so schnell. Ich glaube, ich bin dann eher langsam. Ich habe auch so die Angewohnheit, lange Sprachnachrichten aufzunehmen und ich merke das nicht. Also ich versuche schon, wenn ich dann sehe, oh Gott, 4 Minuten 59, dann versuche ich ganz schnell aufzuhören, damit das irgendwie bei 5 Minuten bleibt. Aber das ist ja trotzdem total lang. Ich merke das einfach nicht.
Total schwierig. In welcher Situation soll man die abhören, ne?
Genau, und mir tut das dann auch leid. Also manche Leute machen das selber, da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen.
Ja.
Aber genau, du musst erstmal die Zeit haben, sowas abzuhören. Und ich würde sowas jetzt auch nicht immer abhören. Es sind auch nur ganz bestimmte Menschen, die solche Sprachnachrichten von mir bekommen.
Ja, bei mir ist es dann anders. Ich stückel die dann immer. Ich spreche dann immer ein Stück, ne? Und dann fällt mir noch was ein, dann setze ich nochmal einen hinterher und dann kommt es halt teilweise wirklich vor, dass man dann 5, 6 gestückelte Sprachnachrichten von mir hat, die dann irgendwie 20 Sekunden lang sind. Vielleicht auch nicht viel besser.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das fände ich nicht besser. Und dann fängt man ja schon an, dann auf die erste zu antworten. Dann kann man auch gleich telefonieren.
Ja, wir müssen daran arbeiten.
Ja, okay. Also gut, aber bevor wir hier, eigentlich wollten wir ja eigentlich genau das Gegenteil machen, gar nicht so viel rumsammeln, denn wir haben noch was vor. Morgen geht's, also wenn ihr diesen Podcast hört, sind wir auf dem Weg zur Eurobike, auf die wir uns tierisch freuen, beide. Wir fahren beide hin und sehen vielleicht auch einige von euch. Das wäre ja ganz toll. Und passend dazu gibt es auch eine Kleinigkeit für euch, denn Porto Cycle supportet diese Episode und ist auch auf der Eurobike und es gibt 2 Freikarten für euch zu gewinnen. Für 2 Personen. Also es gibt 2 Stück. Eine Person kriegt 2 Karten. Denn Portus ist auf der Eurobike und präsentiert diverse Neuheiten, unter anderem im Bereich Lastenrad und 3D-Druck. 3D-Druck habe ich ja auch schon am Rad. Mein aktueller Prototyp bekommt ein leichtes Update, steht da auch im 3D-Druck-Bereich. Da könnt ihr also neben dem 3D-Drucker, der läuft, direkt euch anschauen, was ich da am Rad an 3D-Druckteilen dran habe. Super spannend. Außerdem kann man im Demo-Bereich bei Gates, das ist ein Zahnriemenantrieb, einen E-Clunker, ein Mountainbike und am Stand von 3x3 die überarbeitete Version des E-Compact Cargo testen. Und aufmerksame Instagram-FollowerInnen, deine, haben vielleicht auch schon gesehen, dass auch bei Schwalbe ein Lastenrad präsentiert wird. Ganz spannend, da hängt nämlich eine Tasche von dir drin.
Ja, genau. Die vorne an dem Lastenrad, da ist ein ganz, ganz kleines Rahmendreieck zusätzlich nochmal. Und dafür habe ich halt direkt eine Custom-Rahmentasche genäht. Die ist gar nicht wirklich groß, also ich würde mal sagen 20 cm lang ungefähr. Genau, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Ist aber perfekt eingepasst, ein schönes Ding. Schönes Fahrrad mit einer schönen Tasche drin.
Ja, und wenn ihr jetzt neugierig seid, dann findet ihr alle Infos zum Stand von Porto Cycles über Testräder und wo noch weitere Räder zu finden sind auf der Startseite der Homepage, die ich natürlich verlinken werde. Ja, könnt ihr direkt vorbei, könnt alle vom Portus-Team kennenlernen. Ich werde, wie gesagt, Freitag da sein. Das ist jetzt kein Publikumstag. Also Samstag und Sonntag sind ja die Festival Days. Da wäre dann euer Ticket gültig. Und wie ihr da rankommt, das erfahrt ihr im Post zum Podcast auf Instagram. Da schaut vorbei. Dort erfahrt ihr, wie ihr an ein Ticket kommt. Und das ist natürlich jetzt relativ wenig Zeit. Deswegen, das geht bis Freitag 12 Uhr, die Verlosung. Also schaut da am besten direkt vorbei. Und mit etwas Glück gewinnt ihr da ein Ticket. So, das war's vom Supporter Porto Cycles. Ja, und genau, jetzt haben wir noch ein paar Themen für heute. Wir wollen über unsere Schwarzwald Gravel Tour sprechen, euch davon ein bisschen was erzählen, wie das eigentlich alles geklappt hat. Ja, wir hatten ja die Idee, mit dem Rad zum Portus Event zu fahren im April schon, also Mitte April. Und genau, haben dann irgendwie überlegt, von wo aus wir starten und haben uns letztendlich für eine relativ kurze Strecke, würde ich mal sagen, entschieden, damit wir eben auch noch im Schwarzwald so ein bisschen was sehen. Nicht den direkten Weg am Rhein, da ist man natürlich irgendwie dann letztendlich schnell da. Auch aus Heidelberg zum Beispiel, wir hatten erst überlegt, in Frankfurt zu starten, aber dann irgendwie fanden wir Heidelberg eigentlich als Startpunkt ganz nett, auch um noch so alte Bekannte zu besuchen, das passt ja dann manchmal auch ganz gut. Und sind in Heidelberg gestartet und dann bis kurz vor Basel gefahren und haben auf dem Weg Alex vom Porto Cycles auch zu Hause besucht noch. Und genau, das war ganz cool. Es hat ziemlich gut hingehauen alles. Ich hatte ja so ein bisschen irgendwie Bammel so nach so einer langen Sportpause im Grunde und Post-Covid, dass ich das vielleicht nicht schaffe, aber ich habe es geschafft. Ich kann ein bisschen spoilern, dass das alles in allem dann anscheinend doch ein bisschen viel war, weil ich auch noch danach so ein paar Termine hatte und ziemlich viel Arbeit hatte. Genau, deswegen habe ich da danach so ein bisschen die Quittung bekommen, aber unsere Tour war auf jeden Fall super, so wie wir die geplant haben.
Das war eine großartige Tour. Also wie gesagt, es waren keine sonderlich langen Etappen, aber doch ganz schön knackig, ne? Und von der Natur her, also wirklich wunderschön, Schwarzwald. Ich war da bisher noch nie und war unheimlich beeindruckt, wirklich von den Wegen, von den Wäldern, von den Bergen, von den Anstiegen. Genau, die erste Etappe direkt bis nach Pforzheim zu Alex in seine private Prototypenwerkstatt, wo wir dann, als wir ankamen, erstmal wunderbar empfangen wurden, verköstigt wurden mit einer anschließenden Werksbesichtigung. Die super tolle Prototypenwerkstatt mit großartigen Werkzeugen, also es ist wirklich ein Werkzeugsammler, der wirklich antiquierte Werkzeuge dort drapiert hat und sammelt. Also wirklich ganz, ganz toll.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erwähnt habe, dieses Reseda Grün, das für den Graf-Karl jetzt so als Standardfarbe erstmal, aber man kann den natürlich in ganz vielen anderen Farben auch bekommen, Custom. Das ist ja ein Grün, das in Werkstätten benutzt wird. Da haben wir auch ein paar Bilder gemacht, also diese Maschinen wurden, das ist eine DIN-Farbe und die wurden in diesem Grün gestrichen, damit die Menschen so einen Natureindruck bekommen. Also man ist quasi in der dunklen Werkstatt, aber wird nicht depressiv, weil eben dieses Grün Ruhe ausstrahlen soll.
Okay, Ruhe und gute Laune.
Und gute Laune, genau, und Natur. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, ob das wirklich funktioniert, aber das ist so das Besondere an diesem Reseda Grün. Ja. Und es macht natürlich immer super viel Spaß, dann mit dem Rad in irgendeine Werkstatt zu kommen, die noch diese alten Maschinen hat, weil es passt da einfach so perfekt rein. Das ist echt so, kann man eigentlich in einer Tour Bilder von machen. Genau, das war so ein bisschen so ein Schlenker, weil wir sind ja nicht auf dem direkten Wege in Schwarzwald. Das war so unsere Zwischenstation. Und dann ging es aber in Schwarzwald rein, ne? Am nächsten Tag. Dann haben die, es war ja Ostern, haben wir uns noch ein Stück begleitet. Das war übrigens ein bisschen weird. Wir haben ja lauter Menschen mit kleinen Kindern besucht und überall mussten erstmal Ostereier gesucht werden.
Teilweise auch mehrmals. Also teilweise wurden Ostereier für uns auch nochmal extra versteckt von den Kindern.
Ja, so witzig. Mhm. Und irgendwann haben wir sogar auch welche bekommen dann. Ja. Ne? Also erst am Ende der Tour. Aber dann gab es sogar für uns beide auch einen Osterhasen.
Ja, ich habe lange nicht mehr so viel Ostern gefeiert. Das war echt ganz nett.
Ja, ist so weit weg, ne? Weil ich meine, wir... Ne, bei uns ist jetzt nicht mehr viel mit Ostereier suchen,
hier
oder?
Hier wird nicht mehr viel versteckt. Hier werden andere Sachen versteckt.
Andere Sachen, genau.
Die wir nicht finden sollen.
Ja, anderes Thema. Mhm. Genau, aber das war auf jeden Fall ganz witzig. Das ist schon so lange her, aber... dass sich Kinder immer noch so darüber freuen, ist einfach niedlich. Und die Menschen, die wir besucht haben, hatten auch alle irgendwie große Gärten. Und da war wirklich viel Versteckpotenzial. Und genau.
Mhm, genau.
War ganz cool. Bei Alex haben wir auch noch mal ein bisschen rumgeschraubt. Ich hatte nämlich meinen Flexi-Rack von Ballern Cycle Works von Bennett dran. Oder erst nicht dran. Nee, ich hatte es nicht dran, weil wir nicht den Austauschspacer da hatten.
Genau.
Für den Prototypen.
Mhm.
Du hattest dann deinen dabei. Ich wollte den eigentlich auch anbauen, aber wie gesagt, hatte nicht genug Spacer im Tausch, weil ne, da braucht man dann auch Spacer in der richtigen Größe. Und dann hatte ich keinen. Und da war aber dann interessant, ich fahre jetzt mit Federgabel und das ist auch neu für mich, mit Gepäck und Federgabel zu fahren. Und natürlich muss man dann eben auch diesen Federweg mit berücksichtigen, was ich auch gemacht hatte. Aber ich hatte nicht so ganz berücksichtigt, dass die Tasche natürlich dann auch noch so ein bisschen sich nach unten legt. Und ich dachte eigentlich, es sei genug Platz, aber war dann doch nicht. Und dann haben wir nochmal getauscht, weil du hast ohne Ende Platz über dem vorderen Laufrad. Und dann habe ich einfach deinen genommen und dieses Rack... das stützt dann die Tasche und verhindert, dass das eben auf dem Vorderrad schleift.
Genau. Na, ich brauche es im Prinzip gar nicht bei meiner Rahmengröße, aber ich finde es halt echt angenehm, ne? Eine Tasche vorne zu haben, die nicht irgendwie bei jedem Huckelchen nach oben rutscht oder nach unten. Das bringt so ein bisschen Stabilität rein. Deshalb konnte ich darauf auch verzichten.
Ja, und das ist ja auch ein sehr dezentes Rack. Das nimmt man eigentlich kaum wahr und wiegt auch wenig. Ich weiß gar nicht, was die wiegen. Aber wenig. Also da, das kann man ganz gut machen. Also gerade wenn man nicht viel Platz zwischen Lenker und Vorderrad hat, kann ich das sehr empfehlen. Ich kann es auch nochmal verlinken. Bei Suicycle gibt es die, glaube ich, auch immer.
Mhm.
Oder sonst einfach direkt über Instagram anschreiben. Genau, also das war gut, dass du den hattest. Den haben wir nochmal getauscht, haben da ein bisschen geschraubt. Und das ist auch echt immer ganz gut, wenn man so eine Probeetappe hat. Ich meine, ich sage ja immer, man soll auch zu Hause schon testen, aber in der Realität...
Oh ja, das ist interessant. Wir sagen es immer wieder, oder eher gesagt, du sagst es immer wieder und irgendwie...
Wir sagen auch das mit den Bananen, dass die nicht hinten auf die Seatpack sollen.
Das ist auch, ja.
Und was hast du gemacht?
Eine Banane
am ersten Tag?
Ja, und plopp war sie weg.
Also, hört auf uns. Aber wir machen es nicht immer alles selber. Leider, leider. Wir sind keine guten Vorbilder. Ja, und dann sind wir irgendwie eine Etappe, da hatten wir, weil uns gesagt wurde, dass es im Schwarzwald immer bisschen schwierig ist, sich grundsätzlich so, muss man gucken, wie man sich versorgt. Und dann hattest du irgendwie so ein Bio-Hotel gefunden. Da waren wir dann letztendlich auch die einzigen Gäste. Genau, und besonders schwierig soll es wohl sein, sich dann vegan zu ernähren. Aber da sind wir ja so gut durchgekommen. Ich habe halt immer vorher so ein bisschen geguckt. Bei dem Bio-Hotel wussten wir das.
Mhm.
Und auch danach haben wir die Orte einfach so ausgewählt, haben dann ein bisschen geguckt, irgendwie Google Maps, ob es da irgendwas Veganes drumherum gab. Es war überhaupt kein Problem.
Nee, ne?
Nee, ich werde das auch alles, also ich bearbeite oder ich erstelle gerade auch noch eine Collection auf Komoot zum Nachfahren. Die ist hoffentlich dann fertig, wenn der Podcast rauskommt. Da werde ich das auch verlinken. Aber Genau, wir hatten wirklich, also wir hatten natürlich auch für die ersten Tage auch ein paar Reserveriegel so dabei, aber wir hatten wirklich kein Problem. Da gab es immer ein Restaurant oder bevor wir geguckt haben, in dem einen haben die uns dann extra was Veganes gemacht.
Ja, genau.
Da, wo das Bio-Hotel war, weil die kein eigenes Restaurant hatten, haben die uns also ein Spargelrisotto gemacht. Da gab es irgendwie Spargel. War super.
Total. Also ich meine, das Bio-Hotel war auch echt nett, ne? Also wir waren tatsächlich die Einzigen dort. Genau, der Hotelbesitzer, der war ein netter Typ, hat irgendwie damals bei der Bahn gearbeitet und irgendwie rotierten die Gespräche auch immer wieder um die Bahn, ne? Und um die Bahn oder um das Bahnnetz im Schwarzwald. Und dann hat er uns noch irgendwie 2 Freikarten gegeben für die Bahn. Falls wir irgendwie einen Defekt oder so haben, dann sollen wir doch mit der Bahn ins nächste Dorf fahren oder ins nächste Städtchen. Also
ich glaube, das war Kurtaxe, die wir bezahlt haben. Ach. Und dann ist das da inklusive.
Okay.
Ja, weil wir hatten nämlich dann 2 Etappen mit relativ vielen Höhenmetern vor uns. Und irgendwie sah es so ein bisschen nach Regen aus. Und er war die ganze Zeit schon so, ja hier, da und da und da. Und überall könnt ihr in die Bahn steigen. Also da fährt ja sogar die S-Bahn im Schwarzwald. Da hat er gesagt, nein, wir wollen aber gar nicht mit der Bahn fahren. Nicht, dass wir, ich habe die ganze Zeit beim Losfahren an die Bahnfahren gedacht. Naja, haben wir dann natürlich nicht gemacht. Wir hatten ja auch Regensachen dabei und letztendlich haben wir gar nicht so viel Regen das abbekommen. Ne? Ich glaube, es sah irgendwie für alle so aus, aber wir hatten 20 Minuten Regen.
Ja, total. Ne? Also
auf der ganzen Tour?
Ja, also es ist tatsächlich, ne, die Vorbereitung zur Tour, die Wochen davor, da war halt immer Regen angesagt. Ich habe mir tatsächlich noch eine kleine Regenjacke oder eine große Regenjacke besorgt aus dem Grund. Und ja, auch die Stunden vorm Start, immer wurde Regen angesagt, aber insgesamt tatsächlich 20 Minuten Nieselregen hatten wir.
Also ja.
Also wieder Glück gehabt, komplett.
Auf 4 Etappen, 5 Etappen, genau. Ja, genau. Und dann, was ich auch sehr schön fand, war, dass uns dann nämlich ab diesem Bio-Hotel, waren wir ja quasi im Schwarzwald drin und hatten natürlich auch schon angefangen, weiter zu planen. Aber dann hat ein Hörer uns, also ich weiß nicht, wie viele Varianten von Touren ich am Ende zur Auswahl hatte, viele, und wir konnten uns dann die beste, für uns geeignetste raussuchen, hat uns dann die nächsten 2 Etappen geplant. Und ich muss halt sagen, ich bin ja, ne, großer Komoot-Fan, aber es geht natürlich nichts über Locals, die einem die schönsten Strecken da zeigen.
Das war so wirklich großartig. Total spontan, ne? Der hat irgendwie bei dir in der Insta-Story gesehen, dass wir da in der Nähe sind und genau, hat sich dann gemeldet.
Ja, also es sind nicht so lange Etappen. Ich würde mal sagen, wenn jemand richtig fit ist oder auch ohne Gepäck, kann man das auch in einem. Ich überlege mal, kann ich auch nochmal die anderen Varianten, die er vorgeschlagen hat, einfach auch veröffentlichen. Guck mal, frag ihn mal. Und ansonsten, genau, das ist dann Etappe 3 und 4. Findet ihr natürlich dann alles auch nochmal beschrieben in der Collection. War wirklich richtig, richtig schön. Ganz, ganz toll. Während wir natürlich, ne, wenn wir selber planen, auch gerne mal auf einem Trail dann aus Versehen gelandet sind, der dann doch ein bisschen ruckelig war im April.
Ja, was ja sonst eigentlich kein Problem ist, aber tatsächlich das Gepäck, das war unheimlich viel Gewicht, ne, das wir dabei hatten. Und ich hatte echt, also ich hatte mit meinem Rahmen oder mit meinem Fahrrad wirklich Probleme mit der Stabilität. Das kenne ich so gar nicht. Ne? Ich bin ein totaler Fan von meinem Fahrrad oder von meinem Rahmen, dem Midnight Special. Aber unter der Belastung hat sich das Ding echt gefahren wie ein Gummiboot. Ne? Gerade bergab, da ist der Lenker oder die Gabel, ne? Das ist wirklich aufgeschwungen und hat angefangen zu vibrieren. Und da musste ich Tempo rausnehmen, ne, damit ich da nicht irgendwie vom Fahrrad fall. So um Kurven konnte ich nicht vernünftig fahren. Da musste ich auch wieder Geschwindigkeit rausnehmen, weil das Fahrrad wieder aufgeschwungen ist. Genau, da muss ich mal sehen, was ich da zukünftig irgendwie mache.
Ja, ist echt eine Herausforderung. Ein sehr großes Stahlrad. Also
ja.
Was ist das für eine Größe? 64 oder 66 sogar?
Ich habe eine 64.
64, ja. Aber das dann entsprechend steif zu kriegen in der Größe, ja.
Das ist gar nicht so leicht. Also ich habe da schon ein paar Ideen und werde dann auf jeden Fall Alex mal, also Portos Alex anhauen und das mit dem besprechen.
Ja, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, ja. Mhm. Ja, und dann sind wir noch weiter, also wir hatten noch einen Verwandtschaftsbesuch dazwischen, der auch sehr schön war natürlich, aber wahrscheinlich jetzt hier nicht so spannend, weil dann sind wir quasi wieder aus dem Schwarzwald so ein bisschen raus oder so schräg, so lang. Und dann waren wir noch bei Tune, das war auch super. An meinem Prototypen sind ja auch Tune-Teile verbaut, die Laufräder, Vorbau, Sattelstütze. Ja, genau, das waren die Sachen. Und das war ist natürlich auch mega spannend gewesen, dort einmal zu gucken, wie das alles produziert wird.
Ja, das war wirklich wie, das war wie Weihnachten, das wirklich mal zu sehen, ne? So diese ganze Produktion, also vom Rohteil oder von der Rohware hin bis zum Finish, zur Veredelung, den kompletten Prozess mal zu beobachten, da hat man ja sonst nie die Möglichkeit, ne? Also da war ich unheimlich beeindruckt von dem Ganzen.
Ja, wie aus einfach so einem Stahlrohr, oder was ist das? Ja,
ja genau, ein Stück Alu.
Ein Stück Alu, dann auf einmal so eine Narbe wird.
Ja, aber was für eine, ne?
Ja.
Also das ist wirklich unheimlich präzise.
Ich habe ein paar Bilder gemacht, die habe ich auch in die Collection getan.
Ich habe mich nicht getraut, da Bilder zu machen.
Ich habe gefragt.
Ah, okay.
War okay.
Ja.
Ja, ja, habe mich auch, also bei sowas muss man ja immer fragen, also gerade auch wenn es so Werksbesichtigung gibt. Aber genau, das war okay. Also, wenn auf einmal alle Bilder weg sind, dann wisst ihr warum. Aber nee, ich hab extra gefragt. Mhm. Ja, das war super spannend. Und dann sind wir abends dann auch bei Portos angekommen und hatten dann noch einen Tag Zeit bis zu dem Event. Beziehungsweise das Event ging ja sogar schon Freitagabend los, aber der Haupttag war ja Samstag und ja, mein Rahmen, der neue Prototyp, ich bin ja die Tour noch mit dem ersten Prototypen gefahren und bin dann vor Ort auf den neuen gewechselt, der wurde dann noch vor Ort fertig gebaut.
Genau, während des Events, ne? Also wirklich ein Show-Schweißen dort, das war auch ziemlich interessant.
Ja, klar, ist super. Ich meine, ich war jetzt ja schon ein paar Mal auch dabei, so wenn so Teile geschweißt wurden oder gelötet worden sind, aber so einen kompletten Rahmen, das habe ich auch noch nicht miterlebt. Also ja. Da war ich auch noch nicht live dabei.
Und es war dann auch eine Punktlandung.
Ja, war es. Es war wahrscheinlich auch nicht ganz so geplant, aber egal, er wurde fertig, ja. Und dann sind wir von da aus dann, genau, mit dem Zug, ich bin nochmal weiter nach München, eben weil ich da noch einen Dreh hatte mit den Bergfreundinnen, die fahren ja im Sommer auch eine Bikepacking-Tour und wollten die Vorbereitung so ein bisschen dokumentieren und dann habe ich den so ein bisschen Input zum Thema Taschen im Rad gegeben. Es war natürlich praktisch, weil ich ja mit bepacktem Rad gerade kam von unserer Tour und das war auch nochmal ein super schöner Tag und dann, genau, bin ich dann auch wieder nach Hamburg.
Genau, da waren aber noch die alten Taschen dran, ne? Die noch nicht so hundertprozentig gepasst haben ans Fahrrad.
Ja, die haben ja erstaunlich gut gepasst, aber du willst ja noch neue machen.
Ja, natürlich. Ne? Also da, ich habe ja noch auf was gewartet und dieses Etwas, das ist ja jetzt da. Das heißt, ich kann damit jetzt anfangen.
Ach ja, genau.
Und da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal fürs neue Fahrrad richtig schön maßgeschneiderte Taschen in deinen Wunschfarben anfertigen. Da habe ich richtig Bock drauf.
Wir deuten hier so ein paar Sachen an. Das tut mir auch ein bisschen leid, weil leider ist der Podcast jetzt gerade nicht so regelmäßig gekommen und das nervt mich total so. Aber Verborgenen.
Ja, es ist halt unheimlich viel los gerade. Ne?
Mega viel, ja. Genau. Es passiert gerade super viel, was eben sich auf alles auswirkt. Also was ich schon mal sagen kann, vielleicht an dieser Stelle, damit ich es nicht vergesse, ist, dass es wird jetzt demnächst eine Sommerpause geben und die 100. Episode kommt auch erst nach der Sommerpause.
Okay, ja.
Genau, das ist wichtig zu wissen, weil eigentlich war die ja schon geplant, aber ich bin tatsächlich ein bisschen in Verzug. Aber die Bedingungen für die Podcast-Produktion, die werden sich einfach mal um 1000% verbessern, Und da freue ich mich einfach tierisch drauf, auch die ganzen GästInnen, die ich so schon so lange auf meiner Liste habe, diese ganzen Themen, auf die ich mich aber auch ein bisschen vorbereiten muss, die mir so am Herzen liegen, die werden alle kommen und genau, das wird einfach, richtig, richtig gut. Ja, stay tuned, vielleicht können wir da ein bisschen was anteasern. Wer mich auf der Messe sieht, auf der Eurobike, wird schon vielleicht schon was sehen. Am Körper. Oh Gott. Ja, aber ich halte euch auf dem Laufenden.
Genau. Wie gesagt, jetzt kann man es auch leicht teasern, weil ich meine, jetzt ist es festgezogen und auch konkret.
Ja.
Genau. Also abwarten.
Ja, Timo, das Portis-Event war super, war jetzt kein Riesen-Event, es war überschaubar, aber es waren irgendwie super spannende Menschen da. Wir hatten den 3D-Drucker laufen, der wurde vorgestellt.
Genau, es war nicht riesig, aber es war wirklich sehr intensiv. Ne? Also das, was man da auch wieder mitnehmen konnte, irgendwie an Wissen oder an Eindrücken, das war einfach großartig. Also für mich hat es sich unheimlich gelohnt.
Du hast endlich Tim kennengelernt. Wir hatten doch erzählt, dass wir um das Rad rumgeschlichen sind, auch der Kollektiv, aber da einfach gar nichts zu machen war. Und dann ist Tim ja...
Genau, 3D-Druck-Tim, ne? Genau. Mit dem 36-Zoll Mountainbike, richtig?
Genau.
Der war dann nämlich am Start und hat das Druckverfahren dort vorgestellt und hat uns das alles wunderbar erklärt und hat jetzt auch dazu geführt, dass ich halt... beruflich jetzt auf der Eurobike mit Tim nochmal einen Termin vereinbart habe, wo wir dann nochmal intensiv darüber sprechen werden. Also ganz großartig. Wie gesagt, ich konnte das Fahrrad mal fahren, ein 36-Zoll Mountainbike. Toll, tolles Gefühl. Also es ist, ich habe mich darauf gesetzt. Erstmal habe ich das Gefühl gehabt, ein Fahrrad zu fahren, das mir wirklich passt, ne? So von den Proportionen her. Und das Fahrverhalten, also wenn es dann fährt geradeaus, dann hat man das Gefühl, man kann überall rüberfahren. Na klar, riesengroße Laufräder, gar kein Problem. Interessant wird es dann in den Kurven, aber auch da kann man sich mit ein bisschen Zeit, glaube ich, ziemlich gut dran gewöhnen. Also ich würde sowas tatsächlich auch gern mal über einen längeren Zeitraum fahren, um da genau ein bisschen Spaß mit zu haben.
Ja, das sah auf jeden Fall wie ein passendes Fahrrad für dich aus. Ja. Und Timo, wir haben ganz viele neue HörerInnen, deswegen sollten wir mal kurz sagen, warum das so ein Thema für dich ist. Also Timo ist einfach 2,3 Meter groß und passt auf kein Fahrrad so
genau,
richtig.
Ne? Also ich glaube jetzt nur noch 2,2 Meter. Anscheinend bin ich, wir haben mich gestern zufällig mal gemessen und ich bin ein bisschen geschrumpft.
Ja, das war aber auch abends.
Ja, wer weiß, genau.
Und mit dem Zollstock.
Ich sag zusammen. Nee, und ich habe halt unheimlich lange Arme.
Das ist ein wichtiger Zentimeter, also anscheinend.
Ich habe halt unheimlich lange Arme und unheimlich lange Beine, was das Ganze nochmal ein bisschen verkompliziert. Ne? Also da brauche ich dann wirklich schon spezielle
Maße. Na, die Arme nicht, nur die Beine.
Ich habe eine Spannweite von 2,50 Meter.
Ja, aber die Arme machen es ja nicht komplizierter. Die gleichen ja dann eher die langen Beine nochmal aus. Kompliziert ist es, weil dein Sattel so hoch muss und da eben irgendwann eine Grenze erreicht ist.
Das ist richtig, genau.
Die Arme kannst du ja auch, ne, wie ich dir immer sage, auch ein bisschen anwinkeln.
Ich mache es tatsächlich auch. Ne?
Leute, winkelt eure Arme an.
Ja, ja, genau.
Sitzt nicht steif auf dem Rad. Die Arme müsst ihr anwinkeln. Das ist wie eine zusätzliche Federung.
Genau. Ja, habe ich ja damals, ich habe die immer durchgedrückt. Ne? Und das merke ich natürlich dann auch in den Schultern,
ja,
in den Gelenken, klar. Und
man muss sich das ein bisschen antrainieren. Ja. Das ist auch eine Gewohnheitssache. Und das Rad muss natürlich auch entsprechend gefittet sein.
Ja, genau. Das habe ich. Ich habe ja auch bei Alex im Podcast über das Bikefitting.
Du warst beim Bikefitting. Hast du das eigentlich schon erzählt?
Nee, habe ich nicht. Nee, du hast mir zum Geburtstag tatsächlich ein Bikefitting bei Bikefitting Alex spendiert. Tatsächlich.
Ja.
Ne? Also ich war der Meinung, dass mein Fahrrad gut eingestellt ist, ne? Weil ich ja, ich habe natürlich Erfahrung und weiß ganz genau, ne? Aber tatsächlich, so ein paar Zentimeter da, ein paar Millimeter dort, haben dazu geführt, dass ich auf den letzten Touren einfach echt ein wesentlich angenehmeres Gefühl beim Fahren gehabt habe.
Na, meine Räder sind ja alle gefittet und ich werde auch richtig sauer, wenn da irgendjemand was dran schraubt. Mein Rad ist nämlich auch ohne mich auf dem Weg zur Eurobike, weil das war eine relativ spontane Sache und ich konnte kein Fahrradticket mehr buchen, deswegen nimmt Peter das jetzt mit. Grüße gehen raus. Mit dem Auto nimmt er das morgen Abend mit Und ich habe gesagt, wehe, und da wird ja noch mal ein bisschen rumgeschraubt, ne? Wehe, ihr verändert da irgendwas. Ich werde so sauer, weil ich kann halt so bestimmte Sachen wie Sattelwinkel, kann ich halt dann nicht wieder einstellen. Und Alex ist halt auch ziemlich busy, also Bikefitting Alex, ne? Ja. Der ist auch sehr gut gebucht. Also wenn ihr da einen Termin machen wollt, macht es bitte also im Voraus. Der hat, glaube ich, aktuell ist der bis, was hatte der denn gesagt, August, September irgendwie ausgebucht. So. Trotz allem lohnt sich das natürlich, ist hier in Hamburg. Also, wobei, er hat mir erzählt, das sind zwei HörerInnen, die haben selber sich Räder gebaut in so einem Rahmenbaukurs. Das gibt es ja auch, das würde ich auch sehr gerne mal machen. So, und diese Räder, die sie sich selber gebaut haben mit ihren eigenen Händen, die hat er gefittet und die kamen, ich weiß nicht wo genau her, aber die sind auf jeden Fall angereist, richtig fühlt und haben sich dann beide fitten lassen.
Ach, wusste ich gar
nicht.
Die
hatten das im Podcast gehört. Also Grüße gehen raus, auch an euch. Wie cool ist das bitte?
Total.
Ja, hatten da einen tollen Nachmittag und sind, glaube ich, auch ganz zufrieden. Ja. Ja, der, also wer den noch nicht, ich glaube, es hat ihn noch niemand nicht gehört, die Episode Bike Fitting Basics, weil die Zahlen sprechen Bände, also der ist ganz, ganz, ganz weit oben. Aber wirklich, selbst wenn ihr denkt, ihr wisst schon alles, so wie ich es ja auch immer denke, ich weiß schon viel, dann kommt da immer doch noch ein Thema. Und Alex hat auch was draus mitgenommen, nämlich das mit den Kurbeln. Das guckt er sich jetzt nochmal genau an.
Genau, da haben wir nämlich auch nochmal drüber gesprochen, Alex und ich. Ne? Also er liest sich da jetzt nochmal intensiv ein, und weil es ist wirklich ein Thema. Ne? Also ich habe das ja neulich schon mal angesprochen im letzten Podcast mit uns beiden, dass ich diese kurze Kurbel bei mir verbaut habe. Ne? Diese, ich glaube, 165.
Du hast eine 165er?
Ja.
Nein, so kurz?
So kurz, ja. Richtig kurz, wie damals beim Trackbike-Fahren. Da sind wir die Dinger doch auch mal gefahren. Und die bin ich jetzt halt ein paar hundert Kilometer schon gefahren. Und das ist großartig. Also für mich persönlich, ich habe damit ein sehr, sehr gutes Gefühl, eine kurze Kurbel zu fahren, auch mit meiner Größe und meiner Beinlänge.
Genau, einfach nur noch mal für alle, damit auch alle wissen, warum das ein Thema ist. Früher hieß es immer, wenn du groß bist, lange Kurbel, wenn du klein bist, kleine Kurbel. Aber je länger die Kurbel ist, und Standard war wirklich 175 bei den normalen Rennrädern. So, ich muss immer schon um meine 170 kämpfen, weil das irgendwie dann extra bestellt werden muss.
Ja, genau.
Und auf der Bahn fahren wir 165er, weil man sonst aufsetzt.
Ja.
Und in den Fixed-Rennen sind wir auch 165er gefahren, weil wir ja so ganz enge Kurven fahren. Und dadurch, dass wir keinen Freilauf haben, treten wir ja immer weiter.
Mhm.
Deswegen ist 165 so eine Standard-Bahnkurbellänge. Und bei den Fixed-Rennen hat man dann manchmal eine 167,5er genommen oder 170er, weil eine lange Kurbel hat natürlich den einen Vorteil, dass du auch einen Hebel hast. Wenn du zum Beispiel viel aus Kurven heraus beschleunigen musst, dann hast du natürlich mit einer längeren Kurbel mehr Hebel. So, das ist aber auch dann der einzige Vorteil, wenn man sowas macht wie wir, lange Touren oder Ultracycling. Mhm. Kein Mensch muss da sprinten, außer es kommen irgendwelche Hunde, die einen beißen wollen. Aber normalerweise geht es einfach darum, ganz lange in einem entsprechenden Tourentempo oder Racing-Tour-Tempo zu fahren. Und dann könnt ihr euch das einfach mal bildlich vorstellen, wenn eure Knie immer so einen großen Radius abdecken müssen, den eine 175er oder eine 170er Kurbel mit sich bringt, dann ist natürlich viel mehr, also dann wird das Knie viel mehr belastet, weil es viel mehr Beugung und Streckung machen muss, als wenn es eine 165er Kurbel, also eine kürzere Kurbel fährt. Und ich glaube, der hat sogar noch kürzere Kurbeln da teilweise. Und das ist so eine Seite, genau, könnt ihr ja nochmal nachhören. Ich kann es auch nochmal raussuchen. Hat er nicht sogar auch einen Längenrechner oder so? Auf jeden Fall kann man sich da custom seine Länge da bauen lassen.
Genau, das ist ein Typ aus den USA, Appleman heißt der.
Ah,
und
ja.
Der hat sich, der baut normalerweise custom Carbon-Rahmen, was auch schon super freaky eigentlich ist, weil sowas immer irgendwie ja semi-maschinell gemacht wird. Und der hat sich intensiv mit Kurbellängen auseinandergesetzt und hat eine Kurbel rausgebracht. in unterschiedlichen Längen von bis und baut die auch custom-mäßig, diese Kurbeln. Und dafür habe ich mich, also ich habe mich für das Design von den Kurbeln ein bisschen interessiert und bin dadurch halt über diesen Artikel gestolpert und habe ihn durchgelesen. Und der hat wirklich alles nochmal auf den Punkt gebracht.
Ja, sehr guter Artikel. Den hatten wir auch schon verlinkt, ja, glaube genau. ich. Genau, auf Englisch, aber kann man sich ja ganz gut übersetzen. Ja, also das war nochmal ganz gut ein Update. Oh, nochmal was ganz anderes, aber weil du auch vorhin sagtest, Job, ich würde da gerne einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ich hatte ja die letzte Episode mit Amrei, da hatten wir ja auch viel über Themen gesprochen, wie kann die Fahrradszene diverser werden und wie können Brands oder alle Beteiligten irgendwie auch dazu beitragen, dass mehr Menschen teilnehmen können. Und da habe ich im Titel den Begriff Inklusivität benutzt. Und der ist quasi so direkt übersetzt von Inclusivity, weil auf Englisch, ich orientiere mich da halt viel an so englischen Texten oder auch das, was so die Fahrradszene in den USA macht, weil die da uns doch einiges voraus sind, was diese Themen angeht. Und genau, ich finde den Begriff Inclusivity halt eigentlich, oder Inclusivity, ja, eigentlich ganz cool. Und hab deswegen gerne Inklusivität benutzt. Der ist aber natürlich auf Deutsch eigentlich abgeleitet von Inklusion. Und was wir in dem Podcast nicht gemacht haben, ist darüber zu sprechen, wie es eigentlich mit Menschen mit Behinderung ist. So, und da kam eine ziemlich gute, also mich sehr darüber gefreut, kritische Rückmeldung von einem Hörer, dass ich quasi den Begriff nutze und da aber nicht drauf eingehe, was natürlich total blöd ist. So ist natürlich klar, dass man diesen Begriff dann auch nicht sozusagen der Behindertenbewegung irgendwie wegnimmt und abschwächt, indem man den dann, ich würde jetzt sagen, verwässert irgendwie, indem ich da einfach auf andere Vielfaltsthemen, über andere Themen spreche. Und was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, dass das hat mich wirklich so ein bisschen, Mann ey, das hat mich wirklich so ein bisschen getroffen. Nicht, weil das nicht total gute Kritik ist, darüber habe ich mich eher gefreut, aber weil ich das schon so lange vorhabe und hier, du weißt wen schon, also Timo, ich gucke jetzt Timo an, der weiß, ich sag's euch jetzt noch nicht, aber wen ich hier schon angefragt und auch eingeladen habe, was dann aber nicht funktioniert hat, weil ich einfach immer noch diese blöde Post-Covid-Geschichte mit mir rumtrage und einfach nicht viel, also, oder zwar arbeiten kann, aber bestimmte Themen, wo ich sehr viel Rechercheaufwand für betreiben möchte,
ja,
nicht muss, möchte, die sind dann einfach immer geschoben worden. Und das ärgert mich, glaube ich, selber am meisten, denn ich finde absolut, dass wir die Fahrradwelt wirklich inklusiv denken sollten und eben auch Menschen mit Behinderung mitdenken sollen. Ich meine, dadurch, dass du in dem Bereich arbeitest, ist es hier eh ständig Thema.
Ja.
Auch familiär sind wir natürlich auch betroffen. Also ja, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist nicht so weit weg von uns. Und es ist aber eben dann, es ist auch keine Ausrede oder so, aber das hat mich dann halt, ne, ich habe dann eben Themen eher bearbeitet, in denen ich mich schon gut auskenne und wo ich dann eben die extra Arbeit nicht machen musste. So, ja.
Ja, ja.
Also das.
Also klar, ne? Viel Arbeit und natürlich auch, also dadurch, dass ich damit auch irgendwie viel zu tun habe, glaube ich, dass wir da auch gut was zusammentragen können an Material und an Problemen und Fragen, die so aufkommen, ne? Auch so finanziell Fahrräder. Also ich will da jetzt gar nicht groß irgendwie ausholen, aber nur ganz kurz. Ein großer Punkt ist halt einfach, für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, vernünftige Fahrräder bereitzustellen, was halt gar nicht möglich ist oder nicht wirklich möglich ist, weil die Kosten einfach so unglaublich hoch sind. Das ist ein ganz großes Thema, was eigentlich echt schlimm ist, wirklich schlimm.
Also ist ja wirklich so, ne? Man bekommt irgendwie einen Elektrorollstuhl dann irgendwann gestellt.
Ja.
also wissen wir jetzt, weil ein Familienmitglied betroffen ist, aber dass die Person würde viel lieber, macht es jetzt auch, privat bezahlt, einfach in einem E-Dreirad fahren.
Genau.
So, ne? Ja. Aber das wird halt nicht gestellt. So, ja. Und dabei würden die Krankenkassen ja am Ende sparen, weil die Person sich so super fit hält und gesund bleibt.
Ja.
Aber nein.
Genau, das ist einfach der Punkt.
Ja.
Ne? Wie gesagt, wir wollten gar nicht groß ausholen, aber es ist so, ne, die Krankenkasse stellt halt einen teuren Elektrorollstuhl zur Verfügung. Die Person ist aber noch in der Lage, ihre Beine leicht zu bewegen und kann halt Elektrodreirad fahren. Und ist dadurch mobil und gesellschaftsfähig, hat ihre sozialen Kontakte. Ne? Genau, vielleicht können wir das auch noch irgendwie. Also
das sollten wir unbedingt. Also was mein Problem dann auch an dieser Sache ist, mein Anspruch ist halt so hoch und dem werde ich wahrscheinlich eh nicht gerecht in einem Interview. Aber genau, ich möchte möglichst sehr gerecht werden oder möglichst nah an daran kommen und genau, und das deswegen hat das noch nicht stattgefunden. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr solche Rückmeldungen und Kritik habt, das war ja auch eine super nette Mail, aber sehr klar und deutlich auch, was auch sehr gut war, und also da freue ich mich echt immer mega drüber und manchmal braucht es sowas auch, um sich dann zu trauen, das auch wirklich zu machen. Ne, weil wenn ich keine Rückmeldung bekomme, also so eine Forderung ist auch richtig gut. Ich gehe, na klar, jetzt nicht, kann jetzt nicht alles immer abdecken, aber gerade das Thema ist hier halt wirklich schon seit langem immer wieder aktuell und deswegen wird es jetzt hoffentlich dann auch nicht mehr so lange dauern. So, ich schaue mal eben durch. Ich habe noch eine kleine Berichtigung. Ich habe ja in unserem letzten Community-Podcast behauptet, dass du deine Strecke gar nicht mehr bei Google Maps reinladen musst, weil man ja alles bei Komoot sehen könnte. Und bei Komoot kann man wirklich viel sehen, aber keine Tankstellen. Immer noch nicht. Weiß nicht, ob das, also so, woran das genau liegt. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt und ich glaube, man hat es mir nicht gesagt, aber vielleicht ist auch Tankstellen in der Outdoor-App jetzt auch nicht so interessant, aber dafür gibt es eben, weil Tankstellen sind natürlich, da sind immer auf oder oft länger auf als alles andere, kann man sich irgendwie sein Wasser auffüllen, einen Snack holen oder so, ist im Ultra-Bereich oder auch im Bikepacking-Bereich gibt es die sogenannte Tankstellenromantik und ich bin auch irgendwann sehr gerne an Tankstellen immer gewesen.
Die Oasen der Gravity.
Ja, aber wirklich, genau, dafür, wie gesagt, Strecke in Google Maps reinladen. Wie ihr das macht, da gibt es Tutorials zu. Fragt mich bitte nicht, weil ich muss mir jedes Mal, wenn ich es mache, auch immer nochmal angucken, wie es funktioniert. Es gibt da gute Tutorials, könnt ihr einfach in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben und dann habt ihr die Strecke in Google Maps leider nicht mehr offline verfügbar. Das war früher so. Also man muss auch da online sein, weil man die nochmal extra anklicken muss.
Gut zu wissen.
Ja, weil die ist nämlich quasi im Drive oder so abgespeichert. Ja. Und wenn ihr die Karte dann öffnet, dann müsst ihr das nochmal anwählen, damit die euch angezeigt wird. Dann kann man aber auch alles nachgucken.
Genau, und wer in MacPom oder Brandenburg unterwegs ist, der kennt den Struggle.
Ja, ein Trick ist natürlich auch, sich das vorher anzugucken und in die Strecke schon kleine Zeichen, so kleine Schlenker mit einzubauen. Ist ja eh immer ganz gut, sich die Strecke vorher anzugucken. Aber ja, auch das, ne, sage ich jetzt hier und mach's auch nicht immer selber. Ja, wo du Brandenburg sagst, und da fällt mir noch der nächste Punkt hier auf, den wir auf der Liste haben. Ich würde sagen, das ist dann auch der letzte für heute. Tubeless Milch. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir fahren ja beide gerade nicht tubeless, aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise Bequemlichkeit, ich wechsle dauernd die Räder, habe ich auch nicht Lust, jedes Mal irgendwie ein neues tubeless Setup zu machen. Aber es gibt auch noch andere Gründe und da hast du dich so ein bisschen informiert, wie es eigentlich mit der Milch ist, wenn man da so durch den Wald fährt. Weil das Prinzip von tubeless Milch ist ja, dass sie rausspritzt, bis sie das Loch geschlossen hat. So. Und normalerweise muss man ja jetzt nicht erwarten, man hat jetzt nicht so eine Fontäne. Aber manchmal passiert das eben. Manchmal platzt auch so ein Mantel mal weg oder man muss den irgendwie komplett, man muss einen Schlauch einsetzen, dann muss man öffnen und dann läuft die Tubeless-Milch raus. Und was ist eigentlich in dieser Tubeless-Milch drin und ist es wirklich so gut, die im Wald durch die Gegend zu fahren?
Genau, das ist die Frage, die ich mir nämlich gestellt habe, als ich dachte, ich rüste jetzt mal um auf Tubeless und habe da tatsächlich mal geguckt, was da jetzt wirklich drin ist, weil man ja immer wieder Bilder sieht von Leuten, die halt irgendwo im Wald stehen und dann anfangen, ihre kleinen Tubeless-Löcher, die dann doch ein bisschen größer sind, zu stopfen und überall diese Milch rausläuft. Teilweise halt auch der Reifen komplett ausgetauscht wird und dann ist dann einfach mal eine komplette Tasse Tubeless-Milch, die dann halt in den Waldboden einsickert. Und da habe ich mal geguckt, was es da gibt, ob es da halt biologische Alternativen gibt, Sachen, die sich halt abbauen können. Und das ist wirklich spärlich gesät. Also so richtig gut biologisch abbaubar ist da nichts. Das große Problem ist halt, in fast allen Tubeless-Milchs ist ein Latex drin. Ne? Also Latex ist an sich umweltverträglich. Das ist ein Umweltmaterial oder ein Naturmaterial. Ne? Also Kautschuk, das ist ein Pflanzensaft. Der wird allerdings mit oder häufig mit Ammoniak gemischt, um den halt zu konservieren. Und Ammoniak beispielsweise im Waldboden ist so semi-gut bis überhaupt nicht geil. Latex halt im Prinzip auch nicht. Ne? Gut ist es, wenn es gibt halt ein Bio-Latex, ne, das halt wirklich aus Pflanzensaft gewonnen wird. Es gibt aber auch Latex, das aus alten Gummiresten gewonnen wird. Ne? Und also Latex ist nicht immer gleich Latex, das kann halt auch richtig blöd sein. Ammoniak sowieso. Hab mich dann nochmal ganz, also wirklich nur oberflächlich. Ne? Ich bin da auf keinen grünen Ast gekommen und es gibt anscheinend Bio-Milch, die unter anderem statt Latexpartikelchen gemahlene Olivenkerne hat. Drin hat. Das hört sich schon mal wesentlich besser an. Genau, was jetzt das Bindemittel an sich ist, das weiß ich nicht. Also es gibt einige Firmen, die darauf hinarbeiten. Ein großes Problem ist halt auch, dass wiederum andere Firmen schon relativ gut sagen, was in den in ihrem Produkt drin ist, aber jetzt auch nicht sagen, okay, es ist jetzt ein umweltverträgliches Latex oder ne, was ist da wirklich drin? Ich habe mir halt gedacht, was ich in den Waldbohnen kippen kann, möchte ich halt auch irgendwie in mein Basilikum-Töpfchen kippen können, aus Versehen und trotzdem noch ruhigen Gewissens die Blätter irgendwie eine Woche später essen. So, deshalb, wie gesagt, ich bin da nicht wirklich weitergekommen, aber vielleicht von den HörerInnen ist ja vielleicht jemand dabei, der da eine gute Möglichkeit hat oder auch eine gute Dichtmilch und die einfach mal empfehlen kann, so, weil ich bin halt wirklich, ich würde gerne mal umrüsten, langsam. So, ich bin ja jetzt einer der Letzten, der das macht, gefühlt.
Und du hast auch dauernd Platten.
Ich habe ständig Platten gemacht. Ne?
Weil du so schwer bist.
Ja, ja.
Ist halt, also,
ja.
Ist halt leider so. Ja. Ja, bei mir ist es ja so, obwohl, wenn ich das jetzt sage, toi, 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 passiert nichts. Ich habe ja nicht so oft Platten. Aber ja, ich verstehe das schon. Das ist auch ein tolles Fahrgefühl. Ich bin ja auch schon Tubeless gefahren.
Ja, ja,
dann genau. Würde ich sagen, wer eine Idee hat, gerne mal melden. Ja. Und Timo, hast du einen Dingensins für heute?
Nee, ich habe echt überlegt, aber im Prinzip, ich habe alles, was ich brauche und ich möchte eigentlich gar nicht mehr haben, sondern eher das Gegenteil versuchen, wirklich mit dem, was ich habe, klarzukommen und das auch noch ein bisschen zu reduzieren. Deshalb habe ich dieses Mal kein Dingensens, tolles, innovatives irgendwas. Vielleicht läuft mir ja irgendein tolles irgendwas bei der Eurobike über den Weg. Ich werde die Augen aufhalten.
Dann holen wir das mit dem Dingensens einfach nach.
Gerne.
Ich hätte ein kleines Update. Ich habe ja die Fitlock-Flaschen getestet, weil es ja die neue kleine, bauchigere Fitlock-Flasche gab, die auch super ist, wirklich, muss ich sagen. Ich kann nur den Rat rausgeben. Ich hatte dann doch irgendwie erwartet, dass das besser in mein Rahmendreieck passt. Also probiert das auf jeden Fall aus. Ne? Ich habe jetzt ein ganz normales Rahmendreieck, ein bisschen kürzer, aber im Grunde, wenn man zwei von diesen bauchigen Flaschen hat, dann braucht man eben diesen Adapter von Fitlock, damit man eine so ein bisschen hochschieben kann. Und Fitlock hat aber einen Adapter, der ist sowieso praktisch. Da kann man dann, ohne zusätzliche Bohrung zu haben, die Flaschen so ein bisschen nach oben verschieben. Frage ich mich, ich kriege sowas ja dann von so einer PR-Agentur geschickt, ne? So funktioniert das ja, wenn die irgendwie ein neues Produkt haben. Manchmal denke ich, oh Mensch, dann schickt mir sowas doch direkt mit, wenn ihr wisst, was ich damit vorhabe. Aber ich glaube, das wissen die dann gar nicht unbedingt. So SpezialistInnen sind die dann auch nicht. Dass ihr das auf jeden Fall testet. Ansonsten, Fitlock hat ja verschiedene Flaschengrößen und das System, dieses Klicksystem, das finde ich super, gerade wenn man nicht so viel Platz hat im Rahmendreieck. Aber auch da die Flasche, die unterm Unterrohr ist, da muss man auch den Federweg mit beachten. Ich glaube, ich muss da auch noch mal ein bisschen an den Einstellungen arbeiten, aber ich glaube, ich habe mir da neulich nämlich meine Kappe, jetzt so eine schöne Kappe drüber gehabt, genau, und die habe ich mir damit abgehauen. Die ist nicht mehr da.
Soll ich dir eine neue ausdrucken?
Ja, die gibt's auch als Ersatzteil tatsächlich, kann man auch reinklicken. Ja, kannst du mir auch eine neue ausdrucken, wenn das du möchtest, schön. Aber ich glaube,
kannst du eine Farbe aussuchen.
Ja, genau. Also auch da immer testen, ne? Im Zweifel, so ist es halt, ne? Man kann es auch vorher nicht berechnen, alles, ne? Ich zumindest nicht, oder ich mach's nicht. Mensch, heute im Podcast, hier sind viele Markennamen heute gefallen, ist sonst nicht so. Aber ist ja auch ganz spannend, sich mal ein bisschen über Produkte zu unterhalten. Und wenn wir es schaffen, was über die Eurobike zu machen, wird es wahrscheinlich auch ähnlich. Da habe ich nämlich auch schon ein paar Sachen, die ich mir gerne angucken möchte, aber dazu dann mehr, wenn wir es schaffen.
Ich bin super gespannt, ich freue mich so. Also ich werde Freitag gleich morgens um 9 dort auf der Matte stehen als Erster und direkt rein. Also ich habe richtig Bock auf die Eurobike.
Ich bin da zum Gravel Talk, da gibt es eine Podiumsdiskussion, da bin ich zusammen mit Radelmädchen auch eingeladen, mit Jule. Und morgens gibt es ein Women in Cycling Network Frühstück. Das schaue ich mir auch an. Das finde ich natürlich auch spannend. Für die habe ich mich ja auch schon engagiert und da gibt es bestimmt auch ganz schöne Begegnungen. Ja, aber dazu dann mehr in der nächsten Podcast-Episode. Folgt uns auf Instagram, Johanna Jahnke, die wundersame Fahrradwelt, Benu Bags. Oder Porto Cycles, der dokumentiert vor allem die Messe und das, was Portos da so macht. Und jetzt müssen wir los.
Genau, der Auftritt.
Der Auftritt.
Der Chor.
Lass uns los, ich bin sonst gibt's Ärger.
Auf jeden Fall, ja. Das will ich nicht.
Wir wollen uns das nicht verscherzen. Ja, bis zur nächsten Episode, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, eine gibt's noch vor der Sommerpause. Ihr werdet sehen. Bis dann.
Auf Wiederhören.